Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
Meine erste Wohnung hatte ich mit 18,5, als ich hier in Bochum anfing, in Bochum-Riemke. Das ist draußen Richtung Herne.
Genau.
Da bin ich vor vielen, vielen Jahren mal vorbeigefahren in so einem Schwunge einer sentimentalen Äußerung.
Überhaupt ist Schauspieler Stefan Jürgens sentimental, was Bochum angeht. Seine Schauspielschulzeit hier hat ihn enorm geprägt. Aber auch im Café Ferdinand hat der Soko Wienmann viel erlebt. Hört mal.
Ich bin soweit.
Ich mach jetzt an. So, ja. Grünes Kanapé. Neben mir sitzt Stefan Jürgens. Ich kann es gar nicht fassen. Und wie ist es denn für dich? Weil ich kann es ja nicht fassen, dass du hier bist. Aber du kannst es ja wahrscheinlich auch nicht fassen, dass du hier bist.
Ja, es ist das ist schon was Geiles. Ehrlich. Ich bin jetzt gerade mal auch eine Viertelstunde ums Haus herumgelaufen. Es hat mich in den letzten Jahren nicht so oft hier nach Bochum verschlagen können, weil es so viele andere Dinge gab. Ich glaube, das letzte Mal, ich habe vorhin im Auto gesessen, darüber nachgedacht, wie das letzte Mal hier war. Das war tatsächlich, glaube ich, bei unserem Gastspiel von der Ziege mit den Hamburger Kammerspielen, wo wir hier seit vielen, vielen Jahren mal wieder eine ganze Spielzeit ein Stück spielen konnten. Das ist aber bestimmt 10 Jahre her. Und seitdem bin ich nicht mehr wirklich hier gewesen. Und jedes Mal, wenn ich durch dieses Viertel hier laufe und vor allen Dingen dann auch durchs Haus laufe, da kann man sich vorstellen, da bleibe ich dann hier und da mal an manchen Ecken stehen und denke mal zurück.
Ja, 1983 habe ich kurz nochmal nachgelesen. Warst du hier auf der Schauspielschule, ne? Mhm. Weißt du noch, was du vorgesprochen hast?
Oh ja, das, ich glaube, das vergisst man wahrscheinlich nie. Ich habe vorgesprochen Andri aus Andorra, ich habe vorgesprochen Stepan aus den Gerechten, ich habe vorgesprochen Orlando aus Wie es euch gefällt. Und das vierte weiß ich tatsächlich dann doch nicht mehr.
Siehst du?
Ich weiß gar nicht, ob es eine vierte Rolle gab. Auf jeden Fall habe ich auch Hölderlin-Gedichte vorgelesen.
Wie schön.
Ja, obwohl ich sie damals wahrscheinlich noch gar nicht richtig verstanden habe. Manches heute ja auch noch einen gewissen Gedankengang voraussetzt, logischerweise. Aber was ich bei Hölderlin von Frühzeiten an unglaublich gefressen hatte, war diese Musikalität. Also ich glaube, das war einer der ersten Schnittpunkte, glaube ich, in meinem künstlerischen Bestreben frühzeitig. Deshalb habe ich von vornherein Hölderlin für mich wahnsinnig entdeckt, beziehungsweise mich sehr damit beschäftigt. Und witzigerweise, du musst das natürlich alles zusammenschneiden, Herr, weiß ich, keine Ahnung, aber witzigerweise ist hier auch gerade, was Hölderlin angeht, auch in diesem Schauspielhaus mal wieder so ein kleiner Kreis, der sich schließt, weil ich weiß noch, als ich auf der Schauspielschule war, haben wir damals im ersten oder, glaube ich, im zweiten Jahr einen Dokumentarfilm machen dürfen über Schauspielschüler mit einem Düsseldorfer Filmemacher, der hier eine Dokumentation machte. Mhm. Und da hatte er sich 2 Menschen herausgepickt, nämlich eine junge Kollegin von mir und meine kleine Wenigkeit. Und an diesen beiden Fallbeispielen machte er quasi seinen Film auf. Und er sah, ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann bei uns zu Hause in meiner Studentenwohnung saßen, da hing ein großes Plakat von Bruno Ganz mit seiner Hölderlin-Lesung. Und irgendwann während dieser Dreharbeiten wollte es der Zufall, dass mein Geburtstag kam. Und dann sind wir abends ins Schauspielhaus gegangen. Er hatte mir nicht verraten, was mit der ganzen Klasse. Und es war der Hölderlin-Abend von Bruno Ganz, den ich zwar vorher schon gesehen hatte, aber was exklusiv war, dass wir uns danach, nach dieser Vorstellung, dann mit Bruno Ganz in einer Kneipe hier um die Ecke trafen. Okay. Mit filmischer Beweiskraft sozusagen und dann einen ganzen Abend mit ihm diskutierten. Das war für uns junge Schüler natürlich ein großes Ereignis.
Wo hast du denn hier gewohnt?
Ich habe hier in der Antoniusstraße gewohnt. Meine erste Wohnung hatte ich mit 18,5, als ich hier in Bochum anfing, in Bochum-Riemke. Ah. Das ist draußen Richtung Herne.
Genau.
Da bin ich vor vielen, vielen Jahren mal vorbeigefahren in so einem Schwunge einer sentimentalen Äußerung. Und weil ich vor allem mal auch um die Ecke war. Es sieht genauso aus wie vorher.
Und dann hast du da gewohnt, ne? Und dann hast du die...
Dann bin ich in die Innenstadt gezogen. Ja. Nach einem halben Jahr in Bochum auf der Schule bin ich quasi räumlich befördert worden und hatte mit einem Kollegen, den ich dann ja natürlich in diesem ersten halben Jahr auch erst kennenlernen konnte, eine Studentenwohnung bezogen hier in der Antoniusstraße. Das ist auch nicht weit weg von hier. Wobei in Bochum ist ja nicht vieles weit weg.
Genau.
Ist ja vieles nicht weit weg, besser gesagt. Und dann später bin ich in die Akademiestraße gezogen. Das war insofern gut, weil die direkt hinterm Lorik sah.
Genau, und da war ja die Schauspielschule.
Da war die Schauspielschule und das andere war die Kneipe, meine Stammkneipe, die war dann drei Ecken weiter. Insofern.
Welche war das?
Gott, jetzt hast du mich eiskalt erwischt wie Ferdinand.
Kaffee Ferdinand.
Gibt's das noch?
Ja, klar.
Ja, das
ich dachte, deine Stammkneipe wäre Intershop.
Das war Ausgangspunkt für viele unserer sozialen Dinge, die dort passiert sind.
Das stimmt. Das war so, aber ist immer noch, glaube ich, ein Treffpunkt. Aber ich habe jetzt eher getippt, dass du sagst, deine Stammkneipe war Intershop.
Nee, das war sie natürlich auch. Aber diese Art von Stammkneipen, das sind ja diese Kneipen, die man eigentlich regelmäßig in Bochum bis heute, glaube ich, auch besucht hatte. Sachs war es vor allen Dingen bei mir, Intershop und Sachs. Das sind ja erst eher die Orte, die man regelmäßig frequentiert, aber sich meistens nicht daran erinnern kann, was vorgefallen ist.
Ja.
Das Ferdinand war tatsächlich diese Kneipe so zwischen den Besäufnissen.
Genau.
Und ich habe zum Beispiel auch meine erste Frau dort
gesehen. Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, weil es fühlte sich so an für mich jetzt, als wäre da was Besonderes.
Ja, da ist viel passiert. In diesem Café ist sehr viel passiert. Und meine erste Frau habe ich dort tatsächlich auch kennengelernt.
Und dann warst du hier auf der Schauspielschule und dann warst du ja dann sogar hier engagiert, ne?
Ja, während der letzten zwei Jahre meiner Ausbildung waren wir hier als Schüler engagiert. Mhm. Also wir haben die kleinen tragenden Rollen gespielt sozusagen, also die mit den Tabletten und so, ja? Also den Tabletts, muss man ja sagen. Und haben aber auch schon das ein oder andere größere kleine Zeug gespielt. Wir haben die letzten zwei Jahre meiner Ausbildung, der insgesamt dreieinhalb dauernden Ausbildungszeit, habe ich eigentlich jeden Tag im Schauspielhaus verbracht. Entweder war man abends in der Vorstellung, guckte sich was von den neuen Kollegen an, oder man stand selber auf der Bühne und durfte mitspielen, oder man saß in der Kantine. Die Erinnerungen sind da sehr vielschichtig. Und das Schöne ist, dass ich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit so viele Jahre später so viele Menschen aus diesem alten Kreis wieder treffen durfte, was ja vor allen Dingen auch einen dollen Effekt hatte, weil ich war damals 1920. Das war die große Zeit schon die große Zeit von Kirsten und von Gerd Voss. Kirsten Dehn und Gerd Voss, Branko Samarowski und wie sie alle. Ich könnte jetzt unfassbar viel Ulrich Pleitgen, Lore Brunner, also ich wüsste gar nicht, wo ich aufhören sollte. Und das waren unsere Theatergötter. Und die waren nicht nur Theatergötter, sondern die waren fast ausschließlich alle unglaublich nette Leute. Die haben uns komplett in ihre Kreise reingenommen. Und ich erinnere mich, als ich irgendwie in Wien als Kommissar bei der Soko anfing, vor fast 13 Jahren, ich glaube ein Jahr oder zwei Jahre später, hatten wir irgendein großes Treffen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Es war kein Filmpreis oder ähnliches, es war irgendwas Offizielles. Und Kirsten Dehne saß mir gegenüber. Und sie sagte, legte ihre Hand auf mein Knie und sagte, ach Junge, weißt du noch? Und ich sage, kannst du dich dann noch dran erinnern? Ich sage, ja, natürlich können wir das alle. Es war eine wunderbare Zeit hier für uns. Also, und in Wien habe ich natürlich viele von diesen Kollegen dann alle wiedergesehen.
Ja, und jetzt sitzt du wieder hier. Würdest du hier wieder spielen?
Jederzeit, klar.
Echt?
Ja,
natürlich. Sollen wir mal was arrangieren hier?
Na, das wird sicherlich auch wieder stattfinden irgendwann. Also das ist ja, die Pläne sind ja dafür da, dass man vieles über den Haufen schmeißt oder es nicht einplant und darauf dazu sicher sein kann, dass die Dinge, die gut sind, die kommen alle wieder. Ich bin da sehr zuversichtlich in meinem Leben. Ist der Kreis das entscheidende Symbol.
Und du spielst Theater, du machst Fernsehen, du machst Soko Wien, das ist ja die beste Serie für Wäsche zusammenlegen, für mich.
Dankeschön.
Nein, das ist super, da kann ich drei Stück hintereinander gucken und kann, also die Wäsche lege ich dann natürlich nicht gut zusammen, wollte ich damit sagen. Nein, das ist eine super Serie, du bist schon lange dabei, ne?
Ich bin jetzt im 13. Jahr.
Ja. Macht dir das Spaß?
Sonst würde es nicht so lange gegangen sein. Nein, definitiv nicht. Also wir bemühen uns, sagen wir es mal so. Das ist auch ein Grund, warum ich noch dabei bin, weil wir einen großen, innerhalb des Teams einen großen Anspruch haben, den wir nicht immer umsetzen können oder es nicht immer schaffen, zugegebenermaßen, aber wir haben diesen Anspruch nach wie vor und der lässt sich in der Regel auch ganz gut ablesen, finde ich. Und da ist so eine Kraft noch drin, das irgendwie das Gute zu machen in dem Rahmen, den man der es möglich macht. Da muss man ja nicht drum herum reden. Wir sind ein serielles Produkt, das auch gewisse, wie soll ich sagen, Bedingungen und Notwendigkeiten zu erfüllen hat. Aber in dem Zusammenhang hat das seit über 13 Jahren nicht an der Motivation und nicht an der Lust, Stoffe zu finden, die auch eine gewisse Relevanz für unser Leben haben, umzusetzen. Und deshalb neben der Tatsache, dass es natürlich in Zeiten, die alle nicht so einfach sind für uns, auch für jemanden wie mich mit einer großen Familie und mit einem großen Drumherum an Menschen und Verantwortlichkeiten, mit denen man umgehen muss, natürlich auch eine gute existenzielle Situation bis heute war. Dazu kommt aber drittens, und das ist fast noch nach vorne zu schieben, dass das Management, das es möglich macht mir. Ich mache ja ganz viel Musik, bin viel mit Musik unterwegs, bin jetzt gerade wieder in einer relativ umfassenden Tour. Das gibt mir einfach viel Platz. Also ich kann ein gutes Zeitmanagement absolvieren und meine ganzen vielen Dinge, die ich so gerne tue, auch machen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und löst bei mir auch eine große Dankbarkeit aus.
Bist du überhaupt dankbar?
Ja.
Dafür, wo du stehst?
Ja, ja, ja. Luft nach oben ist es immer, gibt's immer. Aber Luft nach unten auch verdammt viel. Und ich bin hier vor... Das lass mich mal nachrechnen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
17, das wären dann 40. 39 Jahre bin ich hier reingelaufen.
Krass.
Als junger, grün hinter den Ohren, seiender und ambitionierter Mensch mit vielen, vielen Träumen. Und man muss ja dazu sagen, ich komme aus einer Kleinstadt Unna. Ich hatte vorher, das muss man wirklich sagen, ich hatte vorher nie Theater gesehen. Ich habe nie, vielleicht einmal oder so, aber nicht wissentlich, nicht wirklich in der Erinnerung habe ich wirklich Theater gesehen, sondern ich habe es gespielt in der Schule. Und wir hatten eine große Aula, wir hatten viele Möglichkeiten in Unna, wir hatten in Unna ohnehin große kulturelle Möglichkeiten, damals Anfang der 80er Jahre. Ich hatte viele Theatertruppen und Gruppen, in denen ich hier aktiv war, aber ich habe Theater selber auf der Bühne im großen Stile bis dato nicht gesehen, bis ich mich hier durch Zufall an der Schauspielschule Bochum bewarb, zufällig auch glücklicherweise relativ kurzfristig genommen wurde. Und dann bin ich das erste Mal hier in das Theater reingegangen und ich bin nicht mehr ganz sicher, was es war. Ich glaube, es war Nathan der Weise von Peimann. Das war auf jeden Fall einer seiner großen klassischen Inszenierungen, Klassiker-Inszenierungen. Das war das erste Mal, dass ich Theater überhaupt gesehen habe. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie so ein 18-Jähriger Begeisterter über die Tatsache, auf der Bühne stehen zu wollen, in dieses Theater geht und guckt sich dann dieses Ensemble und diesen Regisseur an.
Aus Unna?
Mit offenen Mund bin ich aus dem Theater wieder raus und war dann, glaube ich, jeden Tag im Theater. Und lange Rede, kurzer Sinn, was ich sagen wollte, ich bin mit 18 hier rein, ein Kopf voller Flausen und Träume und jetzt sitze ich hier fast 40 Jahre mit dir später hier im Foyer und gucke darunter auf diese Stadt, auf diese merkwürdige, wunderbare, merkwürdige, manchmal auch verloren und verlassene Stadt und sage, es ist keinen von diesen Träumen habe ich eingegraben bislang. Das ist vielleicht ein bisschen naiv oder doof. Aber ich sage ja immer, ja gut, ich werde das alles noch erfüllen, was ich mir vorgenommen habe. Und wenn ich dafür 150 Jahre alt wäre, dann ist das eben so.
Das heißt, du hast immer noch Flausen im Kopf?
Ja, also die haben auch nie aufgehört, ehrlich gesagt. Die haben manchmal ein paar Dämpfer bekommen. Hin und wieder hat es aber auch mal ziemlich gut funktioniert. Das darf man auch nicht dabei vergessen. Also und damit sind wir beim Ende dieser ellenlangen Antwort. Ich bin extrem dankbar für das, was passiert ist.
Das stimmt, das war ja die Frage.
Ja, mir fiel sie dann auch wieder ein.
Genau. Ja, und dankbar, ich meine, apropos dankbar, wollte ich sagen, du bist ja auch Musiker, beziehungsweise, ja, hast du dich, bist du so über die, wie war das? Erst hast du Musik gemacht und dann hast du...
Theater gespielt,
ne? Es ist nicht umgekehrt wie bei anderen Schauspielern, die denken, sie müssen jetzt auch mal Musik machen.
Nee, bei mir war es tatsächlich so, ich wollte eigentlich, mein erster Berufswunsch war der eines Musikers. Ich habe mit 10 Jahren angefangen, Klavier zu spielen, mit dem Unterricht zu Hause. Da war ich aber mistfaul, habe das nicht wirklich gepflegt. Und dann kam so diese berühmte Pubertät, von der Helge Schneider sehr treffend gesagt hat, die schlimmste Zeit des Mannes ist die Zeit in der Pubertät und die zweitschlimmste Zeit ist alles nach der Pubertät. ich habe damals angefangen, im Gegensatz zu anderen Kollegen, die dann Bekannten, die dann Fußball spielen und was weiß ich, das war nie so meins. Ich habe dann irgendwie hochtrabende Gedichte geschrieben und Hölderlin gelesen, ja, den ich nicht verstanden habe. Und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, dieses schwermütige Zeug, das, da steht ein Klavier im Wohnzimmer, dessen Tastatur du, das, sagen wir mal, in Grundzügen mächtig bist. Und dann habe ich angefangen, da meine ersten vertonten Gedichte zu machen. Und dabei ist es letztendlich geblieben, ehrlich gesagt. Weil für mich ist heute, bis heute, meine Musik ausgehend ist der Text und der Inhalt. Und habe dann von da ab Musik gemacht, hatte meine ersten Bands, habe auch Cover-Sachen gemacht und so am Anfang logischerweise im Keller AC/DC nachgespielt, was uns nicht in die Probleme der Urheberrechtlichkeit brachte, weil man das nicht erkennen konnte, was es war. Und dann auch da angefangen, meine ersten Songs zu schreiben, ja. Und dann kam irgendwann das Theater dazu in Form eines Kinder- und Jugendtheaters, was wir in Unna hatten. Und ich da eigentlich eher so ein bisschen mal vom Kumpel gefragt worden bin, ob ich da nicht ein bisschen Musik machen könnte. Und dann habe ich da mal eine Rolle übernommen und dann am Ende hatte ich sie mal alle durch, inklusive der Hauptrollen wegen Krankheit und was weiß ich. Und irgendwann war ich dann auch, dieses Rampensaurige, das kam mir sehr entgegen. Und so ist es dann ins Theater gelaufen, aber Musik habe ich eigentlich nie aufgehört. Erst in den letzten 10 Jahren habe ich es aber dann endlich mal begonnen, mal wieder zu forcieren. Das heißt, ich habe mit 40, das ist 2001, mein erstes Album gemacht. Was ein großer Glücksfall für mich auch war, mit wunderbaren Musikern und großartigen Produzenten. Gott Kress und Peter Weyer, das sind richtig gestandene und großartige Musiker in diesem Land gewesen. Über Freunde bin ich an die rangekommen oder die an mich, haben Zeug von mir gehört. Dann haben wir unsere erste Platte produziert, ein wunderschönes Album und ein riesiger Flop. und das habe ich dann wieder, dann kamen andere Engagements, da war der Musiker wieder ein bisschen hinten. Ich bin dann viel auf Tour gewesen mit meinem eigenen Programm, wo eben Musik immer stattgefunden hat. Damit habe ich es mir bewahrt sozusagen. Und so vor 10 Jahren habe ich gesagt, jetzt reicht's, jetzt musst du diesem Ausdruckswillen in dir oder dieser Leidenschaft jetzt endlich auch mal den Raum geben, der ihr gebührt. Und seitdem bin ich massiv jedes Jahr mehr und mehr damit zugange. Ja. Ich habe jetzt mein 5. Album produziert im letzten Frühjahr und bin jetzt gerade auch hier auf Tour in Nordrhein-Westfalen und im gesamten Bundesland, nochmal mit der letzten Rutsche. Dann haben wir 60 Konzerte gespielt vom aktuellen Album, was zählt, und dann kommt das nächste.
Deswegen bist du ja auch hier, glücklicherweise. Und was zählt denn für dich?
Alles, was ein Mensch da bin ich auch ein 0815 Mensch, was einen ausmacht, das ist natürlich die Emotion, das sind die persönlichen Verbindungen. Ich habe vorhin erwähnt, einen Tisch, den ich beschreibe, weil es ja doch schwieriger wird, Weggabelungen richtig einzuschätzen, die auf einen zukommen. Treffe ich die richtige Entscheidung? Für mich ist es immer unglaublich gut gewesen, zu wissen, wo ich herkomme, was ich alles getan habe, und mich auch immer an die guten und schlechten Dinge zu erinnern, um Entscheidungen zu treffen. Deshalb habe ich zum Beispiel einen Song über meinen alten Tisch, den ich seit 40 Jahren habe, auf dem alles stattgefunden hat, was man sich vorstellen kann.
Ich frage mal mich nach.
Und es gibt einen Song, der heißt Dialog mit meinem alten Freund. Das ist ein Mensch, den ich sehr, sehr liebe, der aber schon seit über 20 Jahren nicht mehr unter uns weilen darf. Mit dem habe ich aber so ein Ritual angeschafft. Einmal im Jahr Minimum rede ich mit dem an einem ganz bestimmten Ort, wo ich glaube, dass ich ihn erreichen kann. Und dann, dieses Gespräch dient in der Regel auch dazu, mich zu fragen oder ihn zu fragen, sag mal, kennst du mich noch? Bin ich noch derjenige, der ich mal war? Wir hatten viele große idealistische Träume. Sind da noch welche von da oder hast du dich verkauft? Also solche Dinge, die sind für mich wichtig, die gehören zum Wertekatalog dazu, genauso wie sehr kritische Betrachtungen dazu gehören. Ein Stück wie jeder gegen jeden zeigt meine Ansicht oder mein Gefühl für das, was bei uns auch jeden Tag auf der Straße passiert, wo man nicht Politiker für verantwortlich machen kann, sondern sich selber immer in die Verantwortung nehmen muss. Was leiste ich für eine gute Atmosphäre? wo ist unsere Tendenz, immer nur noch zu fordern, anstatt zu geben, schon so weit gediehen, dass der tägliche Ablauf erstmal zum Grundkampf wird, mit Ellbogen sich durchzusetzen, um dann vielleicht ein bisschen Luft zu kriegen für gute Laune. Das ist natürlich alles fatal.
Deine Wurzeln sind dir wichtig?
Ja, klar, ich bin ja nicht doof. Also ein Baum, der keine Wurzeln hat, kippt um.
Ja, und machst du das ganz bewusst?
Ja, das glaube ich tatsächlich. Also das mache ich, glaube ich, sehr bewusst. Ich habe vorhin mal gesagt, mein Lieblingssymbol im Leben ist der Kreis. Ich habe viele Jahre, verschiedenste Jahre durchs Reisen erlebt, durch immer woanders sein. Ich habe in verschiedenen Ländern gelebt oder tue es immer noch. Ich habe alle zwei Jahre meine Städte, wie viele meiner Kollegen, gewechselt. Dadurch entstehen auch soziale Kollateralschäden, weil man Bestimmtes nicht mitnehmen kann oder weil man Bestimmtes nicht halten kann. Es gibt in meiner Karriere oder in meinen Lebensphasen gibt es gute und schlechte Zeiten, also sowohl existenzieller Art als auch charakterlicher Ausbildungsart, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Auch das sieht gut aus.
Ich habe auch meine Fehler gemacht mit Menschen, glaube ich, habe aber dann relativ früh angefangen, hatte das Glück, früh anfangen zu dürfen, darüber mal nachzudenken, durch auch gute Menschen und Ratgeber, und hab festgestellt, dass ein Teil meines Lebens auch immer darauf ausgerichtet war, in den letzten 20 Jahren diese Dinge wieder wo Schäden entstanden sind, wieder zu reparieren. Und das hat meinem Leben sehr viel Lebensqualität zurückgebracht, muss ich sagen, oder gesichert. Und ich bin da sehr drauf aus. Ich pflege nach wie vor oder mittlerweile umso mehr wieder einen sehr starken Kontakt in meiner Heimatstadt, auch was die Kulturszene angeht, um da was zurückzugeben. Ich habe dort nämlich sehr viel bekommen. Und wo immer es geht, versuche ich mich an das zu erinnern, was passiert ist, was gut war oder was nicht so gut war, und daraus meine Schlüsse zu ziehen und nicht in irgendeinen luftleeren Räumen zu leben, die mit dem, was vorher war, nichts zu tun haben.
Glaubst du, dass du deswegen so erfolgreich bist?
Ich weiß nicht, ob ich so erfolgreich bin oder was das eigentlich bedeutet. Ich habe neulich mit einigen Freunden lange am Feuer gesessen und das klingt jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, kitschig, aber ich habe da keine Sorge vor, dass es vielleicht so kitschig klingt oder abgedroschen klingt, weil es meine tiefste Überzeugung ist. Auch mein Leben durch meine Kinder, die von verschiedenen Müttern sind, war das nicht immer ein langer, ruhiger Fluss. Aber ich glaube, den größten Erfolg empfinde ich, und das heißt überhaupt nicht, dass ich nicht wahnsinnig ehrgeizig bin, manchmal bis zur Krankheit ehrgeizig bin und war. Aber wenn ich mich wirklich konzentriere, dann weiß ich, dass der größte Erfolg ist, dass wir alle zusammen an einem Tisch sitzen. Ja, um mal so ein Bild zu beschreiben.
Das klingt gar nicht kitschig.
Nee, das ist es für mich auch nicht. Vor allen Dingen, weil ich weiß, was es bedarf, um dahin zu kommen. Also was für eine Arbeit oder für eine Auseinandersetzung das bedarf. Und die sind ja auch massiv passiert in den Vergangenheiten.
Das verstehe ich, aber trotzdem meine ich auch ein bisschen so den anderen Erfolg. Zum Beispiel auch, ne, wenn ich jetzt an Samstagnacht denke, darf ich sie mal an die Beke titten und all das. Kannst du das noch?
Oh, das habe ich gerade hinter mir. Ich hab gerade eine, auch das ist wieder so ein Kreis, ich hatte gerade eine sehr glückliche Wiedervereinigung mit fast dem gesamten alten Team zu Ehren von meinem alten Förderer und Freund Hugo Egon Balder, der seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. Und wir haben es ordentlich krachen lassen und haben uns auch das ein oder andere Nostalgische nicht nehmen lassen.
Das war schon genial. Kannst du das noch alles so sagen?
Ja, ich habe jetzt an dem besagten Zusammentreffen habe ich ein bisschen gebraucht.
Sag mal was.
Nee, mach jetzt nicht. Nee, mach jetzt nicht.
Oh Mann.
Nee, mach jetzt nicht. Und dann irgendwann haben wir es dann mal hingekriegt und dann kam der alte Chefautor, der mit dabei war, und wollte ihm ein Kompliment machen, indem er sagte, du hast auf Anhieb das gleiche bescheuerte Gesicht gemacht wie vor 20 Jahren oder 25 Jahren. Ich sage, vielen Dank. Dann stimmt ja alles.
Okay, also aber das heißt ja schon, dass du erfolgreich bist, ja, mit dem, was du machst. Auch jetzt mit der Musik bist du ja erfolgreich, oder?
Ja, wir haben wunderbare Abende, die Leute sind begeistert. Es ist immer noch ein Aufbauprogramm, weil ich das ja so viele Jahre, es ist ja eigentlich erst meine erste richtige zusammenhängende Tour, die ich seit über 20 Jahren tue, mit dieser Musik, mit diesem neuen Album. Und das ist ehrlich gesagt sehr vielversprechend. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen die kleine Delle durch den Virus, was sehr verständlich ist. Wir haben auch lange überlegt, was wir selber machen, aber wir sind weit entfernt von 1000 Leuten. In dem Entwicklungsstadium, in dem ich mich gerade auf der Live-Tour befinde, und haben dann sehr abgewägt, das sind alles Theater mit Sitzplätzen und so, haben gesagt, pass auf, wenn die Leute das machen, ich stehe zur Verfügung unter ganz bestimmten Bedingungen, also wir werden uns ein bisschen natürlich auch dementsprechend verhalten, das muss man heutzutage, das hat, die Verantwortung muss man übernehmen, also insofern ist das ein sehr abzuwägender Prozess. Wir haben uns jetzt erstmal entschlossen, die Tour weiterzumachen, und haben dafür auch Zustimmung bekommen und jetzt schauen wir mal weiter. Und das ist schon wunderbar. Die Leute tatsächlich haben mit uns zusammen großartige Abende und ich könnte das jetzt noch 3 Jahre lang weitermachen.
Ja, ist es so mehr deins oder kannst du es nicht sagen? Oder jetzt ist es mehr deins?
Jetzt, gerade im Moment. Ich habe das große Glück, dass ich im Gegensatz zu früher meine verschiedenen Bereiche auch tatsächlich zeitlich trennen kann. Also früher war es ja so, wollte man irgendwie nach vorne kommen, da hat man dann jeden Drehtag mitgenommen, der einem einigermaßen sinnvoll erschien. Und gleichzeitig hatte man abends dann noch das Problem, dass man das noch mit dem Theatertermin koordinieren musste. Und wenn man das besser hatte, hatte man nachts noch eine Matinee, wo man spielen konnte. Da hat man alles versucht, was irgendwie geht. Zum Teil 2 Filme zusammengedreht oder man hat irgendwie eine Tour gemacht, während man gedreht hat oder Theater gespielt. Also es war ein unfassbarer Stress zum Teil, um diese ganze Koordination hinzukriegen. Verbunden mit sehr viel Angst, dass man es auch noch rechtzeitig schafft, abends auf die Bühne und solche Geschichten. Das ist Gott sei Dank vorbei. Oder zumindest derzeit anders machbar. Das heißt, ich organisiere mein Jahr tatsächlich in großen zeitlichen Blöcken. Und das bedeutet dann eben zum Beispiel jetzt, dass ich ausschließlich als Musiker unterwegs bin, auch die Tage am Klavier sitze, wann immer es geht, und dann abends auf die Bühne gehe oder im Bus mit den Jungs sitze und auch möglichst nichts anderes außer ein paar administrative Dinge zu erfüllen habe. Und natürlich ist es natürlich so bei Musik, also gerade bei meiner Musik, ich empfinde mich ja als Liedermacher oder wie das so schön heißt, als deutscher Singer-Songwriter. Das heißt, es geht um das Innerste mit sich selbst auszutragen und da ist man natürlich ganz nah bei seinen eigenen Themen. Als Schauspieler ist man das indirekter, was gleichzeitig aber auch einen anderen großen Genuss darstellen kann, weil man eine gewisse Distanz ja auch als Luxus empfinden kann zu dem, was man da gerade in furchtbarster Art und Weise abzusolvieren hat manchmal. Ich meine jetzt auch inhaltlich, nicht unbedingt nur qualitativ. Wenn ich denn jetzt im April wieder nach Wien fahre, so alles gut funktioniert, wird das dann wieder eine sehr intensive Zeit sein, die sehr darauf konzentriert sein wird. Und das wäre ich dann genauso gerne.
Auf die Soko
dann? Ja, ich habe gerade eine Theatertournee hinter mir im Januar mit einem Stück, das auch um Rechtspopulismus sich dreht. Ein Stück, was ich sehr gerne gespielt habe. Das ist dann auch eine ganz große eigene Lust. Und nochmal zurück zur Dankbarkeit. Ich habe die große Dankbarkeit in mir, dass ich in all diesen Bereichen arbeiten darf. Mhm. Und arbeiten kann. Und dass auch ein paar Leute kommen, um das zu sehen.
Und schreibst du die Texte alle selber?
Ja, das ist...
So das wie ist damals Pflicht. Die Gedichte?
Ja, das ist für mich... das ist für mich also das wäre für mich tatsächlich ein Tabu, muss ich sagen. Also keine Ahnung, aus welchem falschen Stolz heraus, aber es ist einfach so, ich kann mir nicht vorstellen, auf meinem Album, bis auf eins, eins habe ich schon gemacht. Ich habe auf diesem Album, habe ich mich jetzt selber gerade vor allen Leuten Lügen gestraft, auf diesem Album, im letzten Album, ist eine Coverversion von Rio Reiser drauf, Blinder Passagier. Weil ich der Meinung war, wenn der Beste darüber schreibt, muss ich nicht versuchen, das gleiche Thema anders. Das gibt, dieser Text ist perfekt für die heutige Zeit. Außerdem habe ich eine große Liebe in seiner Arbeit und seine Texte. Und dazu kommt noch ein lokaler Zusammenhang, das hat auch viel mit Una zu tun. Wo er gewirkt hat und sein Bruder gewirkt hat, bis vor kurzem auch noch aktiv gewirkt hat. Und deshalb ist dieser Song da drauf. Aber normalerweise müssen die Texte von mir kommen. Ich habe ab und zu Komponisten, die auch das eine oder andere Stück mit komponieren, mit mir oder auch mal eins ganz alleine. Das ist für mich sehr gut denkbar, aber der Inhalt, der Text muss, da muss Stefan Jürgens draufstehen und auch Stefan Jürgens drin sein.
Und wusstest du schon immer, dass du so ein krasser Bühnenmensch bist? Weil ich meine, das ist ja schon, das kann ja auch nicht jeder, ne? Sich da auch, ich meine, Schauspielerei ist ja eine Sache, aber ich finde, so Musiker ist ja schon auch so, muss man ja schon auch Rampensau sein, oder?
Ja, das glaube ich doch.
Schon, ne?
Ja, das glaube ich doch.
Und das wusstest du schon immer? Warst du schon immer so eine Rampensau?
Ja,
auch mit 18 hier, als du mit 18 hierher gekommen
bist? Also als ich mit 18 auf die Schauspielschule kam, war ich, glaube ich, die größte Rampensau überhaupt. Weil da habe ich noch gedacht, das geht alles von alleine.
Gibt es da Aufzeichnungen von?
Ja, ich glaube ja. Ich glaube, da gibt es schon noch was, ja, ja. Also als ich mit 18 hier rüberkam aus meiner Kleinstadt Unna, da dachte ich mir, das ist eine Frage der Zeit.
Echt?
Und dann kam ich auf die Schauspielschule. Und nach der Schauspielschule habe ich, glaube ich, 10 Jahre gebraucht, um mich annähernd wieder in dieses positive Selbstbewusstsein-Denken zurückzukriegen. Das war eine harte Zeit. Also meine Zeit, Ausbildungszeit und danach darüber hinaus, ich war, sagen wir mal so, psychologisch nicht so richtig wirklich gefestigt, um das hier ohne Blessuren durchzuhalten. Also ich rede jetzt nicht hier vom Haus, sondern ich rede von der Ausbildung da oben am Lohring. Mhm. Also ich habe seit jeher ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu Schauspielschulausbildungen.
Mhm.
Und die kann ich mit eigener Erfahrung belegen.
Weil dir die Rampensau genommen wurde, meinst du?
Ja, weil dort neben vielem Guten, das gelehrt wird, handwerklicher Natur in erster Linie mal zu betrachten, auch wahnsinnig viel idiotische Schandluder betrieben wird. Also tut mir leid, das klingt sehr drastisch, aber es ist auch eigentlich auch drastisch gemeint. Ich habe mir irgendwann mal abgewöhnt, die Dinge zu verschönern, die ich in meinem Hirn doch als sehr ernsthaft ansehe.
Was meinst du?
Ich finde, dass nach wie vor, auch was ich beobachte von jungen Kollegen und was ich zu hören bekomme, da mögen jetzt die Pädagogen dieser Welt auf den Theaterschulen Zeta und Mordio schreien. Und ich würde ihnen zurückschreien, viele von denen haben psychologisch überhaupt keine Kompetenz, was sie da tun. Und versuchen sie aber trotzdem an den Mann zu bringen. Es ist schon, man kann jetzt auch sagen, ja, das gehört auch zu diesem Prozess dazu, sich zu bewähren oder durchzuhalten in dem Geschäft.
Aber was meinst du genau, die krassen körperlichen Übungen?
Nein, ich rede von Psychologien, ich rede von sogenannten psychologischen Effekten, wo versucht wird, Menschen, also tatsächlich auch, also gab es so einen Begriff, der hieß brechen. Man muss die Persönlichkeit brechen, um was Neues hier reinzutun. Allein die Begrifflichkeit ist, wie soll es sein, sie stellt sich ja selber schon ins Absurde. Etwas, was mit Brechen zu tun hat, kann ja nichts Gesundes sein.
Nee.
Also das geht einfach nicht. Jetzt würden bestimmte Leute wahrscheinlich auch diesen Begriff sagen, das ist nicht unser Begriff. Aber der Effekt, den manche sogenannte psychologische Pädagogik in diesen Schulen kreiert, ist damit sehr zu vergleichen oder zu beschreiben letztendlich. Mhm. Also die Kollateralschäden. Ich kann für mich und für viele meiner beobachteten Kollegen nur eins sagen, bei mir war es ein Umweg.
Mm, okay.
Definitiv ein Umweg. Und ich würde heute als jemand, der Menschen motivieren möchte in diesem Beruf, ganz anders anfassen, als wir angefasst worden sind. Nicht immer, Gott sei Dank, es gibt wunderbare Lehrer, ganz klar. Mm. Ich hatte auch wunderbare Lehrer, aber eben nicht nur.
Okay. Das heißt, du würdest gar nicht allen Schauspielern, oder wenn jemand heute zu dir kommen würde und sagen würde, ich möchte auf die Schauspielschule gehen, würdest du erstmal...
Ich glaube, dass es für jeden Menschen, der künstlerisch sich entwickelt, für jeden letztendlich auch die Berechtigung eines individuellen Weges gibt. Ich würde jetzt einen Teufel tun zu sagen, boah, deswegen geh bloß nicht auf die Schauspielschule. Das ist Quatsch. Weil dort viele Dinge zu lernen sind, die man auch lernen sollte. Handwerk ist in unserem Beruf wirklich auch nicht nur ein Gütesiegel, sondern manchmal auch die Hilfe in Krisen. Ja? Gar keine Frage. Aber was ich in der, sagen wir mal, in der Konsequenz oder in der Entwicklung von Künstlern beobachte, das ist ja auch im Allgemeinplatz fast schon, ist, dass es für viele, viele großartigste Künstler dieser Welt der richtige Weg war, einen eigenen zu suchen. Das will ich damit nur sagen. Und das ist, ich würde auch jedem, der in diesen Beruf hineingeht, sagen, wenn das bei den staatlichen Schulen nicht klappt, was ja immer das Ziel ist, zumindest wenn man ins Theater will oder so, das ist ja auch verständlich, weil es einem auch die besseren Möglichkeiten später ganz deutlich gesagt gibt, Engagements zu bekommen, würde ich immer sagen, die Aufnahmeprüfung ist nicht die, in die Schule zu kommen, sondern die Aufnahmeprüfung ist all das, was danach passiert, auch zu überstehen oder trotzdem sich zu behaupten. Und da kann dann eben ein sehr alternativer Weg genauso fruchtbar sein am Ende oder im Laufe der Entwicklung wie ein sehr, auf den ersten Blick sehr geradliniger Weg wie meiner. Ich bin mit 18,5 auf die Schauspielschule zur Prüfung gegangen, weil es eine Zufall war, weil ich dämlich genug war und unwissend genug war und dachte, ich werde Schauspieler. Jetzt gucke ich mal, wie macht man das? Was macht man da eigentlich? Ach so, man muss sich dann ausbilden lassen. Also okay, wo ist denn die nächste Schauspielschule? Essen. Ah, nee, Moment, Bochum ist noch eine, die ist noch näher. Also ich bin mit dem Auto nach Bochum von meinem Vater, habe ich meinem Vater das Auto ausgeliehen, bin nach Bochum gefahren und bin dann hier, nachdem ich mir die Adresse rausgesucht hatte, bin nach Bochum, wo ich noch nie war, kam dann irgendwann da oben am Lohring an und bin dann über diesen Schulhof, was ich nicht so richtig verstanden habe, das lag ja so ein bisschen hinten, ja. Und bin dann in diesen alten Pavillon da rein, da saß dann unsere alte Sekretärin, Frau Krause, ich nie vergessen. Und ich bin dann da rein. Ja, guten Tag. Ja, was wollen Sie denn? Ja, ich habe gehört, hier könnte man sich für eine Schauspielschulausbildung bewerben. Ja, sind Sie gerade richtig? In 2 Wochen ist Bewerbungsstopp. Hier sind die Unterlagen. Flupp, puff. Dann stand ich da mit dem Kram und sagte, in 2 Wochen muss ich da jetzt hin oder wie? Ja, und dann bin ich da wie so ein Ochs vom Berge, also völlig unbedarft in diese Prüfung rein, die damals schon auf 2 Wochen gestreckt war, damit man die ganzen Bewerbungen irgendwie unterbringen konnte. Und es waren damals, glaube ich, schon 800 Bewerber oder was für 10 Plätze oder 11. Und ich hatte aber, ich bin da immer dann nur hingefahren, weil ich dachte, also mal gucken, was die hier so machen. Ich wollte mich einfach mal informieren für so eine Prüfung. Ich hatte nie vor oder nie im Kopf, dass ich das hier gleich hinkriege. Und hatte auch nicht den Druck. Das war eben mein Glück. Ich hab da mal so geguckt, was ist denn hier so los? Ach so, das. Mir machten die Übungen auch Spaß. Ich fand das ganz lustig. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass so manche Leute sich aufführten, als wären sie schon, als wären sie Gustav Gründgens in Rhein. Aber das, ich habe auch später begriffen, da war auch viel Druck dabei. Viele hatten dann schon viele Prüfungen hinter sich, mussten es irgendwie in ihrem Blickwinkel unbedingt schaffen. Ich hatte dieses Problem überhaupt nicht. Ich ging dann durch den ersten Tag wie geschnitten Brot irgendwie offensichtlich. Und am zweiten Tag waren dann von in meiner Gruppe 100, glaube ich, Beginnenden, weil das auf 10 Prüfungskolonnen ausgeweitet war, waren, glaube ich, nur noch 20 dabei. Und irgendwie dann ging diese Einzelprüfung los am zweiten Tag. Und am Nachmittag um 3 habe ich irgendwann gedacht, warte mal, es sind noch 13 Leute hier oder 12. Ich könnte das hier schaffen. Das werde ich nie vergessen. Und von dem Moment an bin ich total schlecht geworden. Und ich kann mich gut erinnern, da kam irgendwann dann eine Stunde später kam einer von den Lehrern, die ich auch im späteren, in der späteren Ausbildung als unfassbar wertvoll und bereichernd empfunden habe, der kam dann irgendwann zu mir und sagte, Stefan, das war bis jetzt alles wunderbar, was machen jetzt gerade für einen Scheiß? Konzentrier dich mal, bleib mal bei dir, ja, was soll das jetzt hier? Und das ist mir dann, glaube ich, noch halbwegs gelungen, aber auch nicht mehr so hundertprozentig. Also ich fühlte mich zum Schluss auch nicht mehr so ganz, aber der Eindruck hatte wohl offensichtlich gereicht, beziehungsweise also so eine Klasse wird ja auch immer zusammengestellt, damit möglichst verschiedene Typen dabei sind. Und irgendwie hatte ich da das Glück, dass da nicht so viele meinem Typ entsprachen und so wurde ich plötzlich aufgenommen. So, das war jetzt ein ganz geradliniger Weg, den ich gerade beschrieben habe, ja?
Ja. Geht auch.
Geht auch, aber eins ist klar, die Auseinandersetzungen, die auch zu persönlich empfundenen Krisen werden, die kommen in jedem Fall. Mhm. Ob so rum oder so rum. Das passiert, das ist die Auseinandersetzung mit diesem Leben und dem Beruf. Und jemand, der als Schauspieler 30 Jahre seines Lebens einfach nur glatt durch alles durchgelaufen ist, das gibt's nicht. Und wahrscheinlich ist das auch nicht erstrebenswert, denn wir Menschen haben ja unser Leben nicht nur dafür da, dass wir jeden Tag versuchen, die Sonne in den Arsch zu bekommen, sondern irgendwie auch ein paar Analysen. Und das gehört einfach alles dazu. Und
ja, wofür denn auch? Wofür ist denn, was findest du denn noch, wofür unser Leben da ist?
Also erstmal glaube ich tatsächlich, dass der Mensch das Recht und auch die Verpflichtung sage ich jetzt nicht. Das klingt dann im Zusammenhang mit unseren globalen gesellschaftlichen Verhältnissen, könnte es zynisch klingen. Aber ich glaube, dass erstmal jeder Mensch das Recht hat, sein Glück zu finden. Glücklich zu sein, was immer das bedeutet. Zufrieden, glücklich zu sein. Dieses Recht ist das für mich ein Grundrecht. Und das ist ja nicht solitär zu sehen, sondern für mich schließt das auch wieder einen kompletten Kreis für alles andere. Wer glücklich ist, der kann nicht ohne Mitgefühl sein. Das geht nicht, das glaube ich nicht. Also der kann vielleicht das Leben geil finden. Aber ob er glücklich ist, wenn er nicht gleichzeitig in der Lage ist, Mitgefühl zu empfinden, das heißt Liebe zu empfinden, also auch nach Liebe zu streben, dann wird er, glaube ich, kein Glück empfinden. Glück ist ja nicht immer etwas, was mich nur persönlich angeht, sondern glücklich zu sein heißt auch mit allem im Einklang zu sein. So habe ich es empfunden hier zumindest oder in meinem Leben gelernt und bedeutet dann immer auch, andere mit einzuschließen.
Du lebst in Berlin, ne?
Ja, unter anderem. Ja.
Unter anderem. Und in Wien und in Berlin und manchmal in Unna?
Oder lebst du? Selten in Unna. Ich bin zwar regelmäßig da, sehr regelmäßig mittlerweile, aber das sind immer nur Kurzbesuche. Ich habe notgedrungenerweise ein Zuhause in Wien, also nicht notgedrungen, sondern weil da bin ich ziemlich gerne. Es ist eine wunderbare Stadt zu leben. Aber aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, die mindestens ein halbes Jahr dauert im Jahr, habe ich dort ein festes Zuhause und ich habe in Berlin nach wie vor ein festes Zuhause und habe seit einigen Jahren mir auf dem Land ein Rückzugsgebiet erkämpft. Das ist so meine gefühlte Scholle. Da bin ich dann und mache die Tür hinter mir zu und versuche mich zu beruhigen.
Okay. Und das gelingt dir?
Toi, toi, toi. Bis jetzt ja. Und auch gerade in dieser Zeit. Und wir haben ja alle noch ein paar Aufgaben zu erledigen, kurzfristiger Natur jetzt im Moment. Wir müssen auf solchen Situationen einfach lernen. Also, aber das ist ja meistens ein frommer Wunsch. Ich will mal hier im alten Schauspielhaus Bochum auf die Königsallee blickend positiv denken. Weil gerade Menschen hier im Ruhrgebiet ja auch so lange und so oft immer bewiesen haben, dass Solidarität in Situationen, die fast hoffnungslos erschienen, der einzige Ausweg war.
Aber sag noch mal einen guten Abschlusssatz zu Bochum. Über Bochum, wo du jetzt hier auf die Königsallee guckst und dein Herz. Was macht denn dann dein Herz?
Es fühlt sich zu Hause.
Ja?
Ja. Ja. Obwohl ich mit dieser Stadt nicht mehr viel zu tun habe.
Schnitt? Nein, kein Schnitt. Ja, obwohl du mit dieser Stadt wenig zu tun hast. Aber vielleicht bald ja wieder mehr.
Ja, das ist ja auch nur eine temporäre Beschreibung. Ja. Das ist ja nichts Endgültiges, war es nie. Aber ich fühle mich hier tatsächlich zu Hause. Das liegt aber auch daran, dass man so einen richtigen Ruhrgebietler, den brauchst du nur mit anderen Ruhrgebietlern an einen Tisch setzen. Es wird eine Kommunikation stattfinden. Das habe ich überall auf der Welt erlebt. Also es ist das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber das darf ich mir als Ruhrpottler auch leisten, es ist diese direkte Verbindung von Herz und Kopf. Die führt in der Regel nicht über andere Organe, das ist eine Direktverbindung.
Das ist schön gesagt. Mann, danke für das schöne Interview.
Ich danke dir.
Danke für die Zeit.
Ja, gerne. Sehr gerne, ich habe es sehr genossen.
Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.